miteinander nun nachdenken dürfen, wie wir diesen dritten Advent gestalten. Warten auf den Herrn war gerade das Thema dieses Liedes, das wir gehört haben. Und dabei ist das Interessante, dass viele nicht nur warten, sondern auch einige enttäuscht sind. Manche Kinder haben in diesen Tagen schon Geschenke gesehen und hätten die gerne und dürfen die noch nicht haben. Das ist ganz schön schwierig. Und dann gibt es auch die eine oder andere Träne. Kleiner Exkurs an die Technik. Ich habe hier vorne noch einen schwarzen Bildschirm. Was muss ich tun, dass ich da was tun kann? Es wird was passieren, hieß es. Das ist schon mal gut. Ja, da leuchtet sogar was auf. Fantastisch. Also, Technik ist immer was Wunderbares, wenn sie funktioniert. So, wir wollen heute also nachschauen, wie kann man diese Enttäuschung in Trost umwandeln. Der dritte Advent hat ein großes Thema und das heißt Trost. Was tröstet wirklich? Ist es der berühmte Klopfer auf die Schulter, Kopf hoch, es wird schon wieder werden? Toll. Aber wenn man keine Kraft mehr hat, den Kopf hochzuheben, wird halt in dem Moment gar nichts. Auch der berühmte Satz, nach jedem Regen kommt ja wieder Sonnenschein, ermutigt zunächst. Aber drehen Sie den Satz mal rum. Nach jedem Sonnenschein kommt auch wieder Regen. Und spätestens in diesen Tagen merken wir, dass das nicht nur erbaulich ist und dass man manchmal ein bisschen Trost gebrauchen könnte. Trost ist eine ganz schwierige Sache, wenn niemand da ist, der einem tröstet. Wie soll man da Trost finden? Wie schön, wenn eine Mama, ein Papa, ein Kind trösten kann. Es ist manchmal gar nicht so kompliziert. Ich hatte mal eine liebe Tante, die hat es tatsächlich geschafft, mich zu trösten, als ich hingefallen war und habe mir das Knie aufgeschlagen. Da sagt sie, ach Junge, komm mal her, dann tröste ich dich. Und statt mich aufzuheben, wo ich lag, stand ich selber auf, ging zu meiner Tante und sie tröstete mich. Damit war die halbe Sache schon gelaufen. Trost ist aber immer davon abhängig, dass man eine Beziehung aufbaut, dass man weiß, zu wem wendet man sich, was soll man tun. Und so haben wir in der Adventszeit eine ganz besondere Zeit. Es ist nämlich nicht nur das Warten auf die Ankunft des Herrn, des Kindes in der Krippe von Bethlehem. Es ist auch nicht nur die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, dass der Weihnachtsbaum geschmückt wird, Samstag um 16 Uhr. Das ist ja eine gute, wichtige Sache. Und das muss man auch machen und viele andere Dinge. Vorbereitung gehört dazu. Aber es ist eine tiefe Sehnsucht damit verbunden in der Adventszeit, dass wir auf etwas warten. Warten aufs Christkind. So hieß es in den 70er und 80er Jahren in einer Fernsehsendung, wo die Kinder ein bisschen die Zeit verkürzt bekamen, bis dann endlich das Glöckchen am Heiligen Abend klingelte. Und worauf warten wir? Wir warten darauf, dass der zweite Weihnachtsfeiertag kommt und endlich der nadelnde Baum rausgeschmissen werden kann. Mal wieder Ordnung machen, in die Normalität zurückkommen. Endlich die besinnliche Zeit, die längst eine hektische Zeit geworden ist, hinter sich zu lassen und dann mal wirklich zu entspannen. Warten worauf? Der wirkliche Trost ist eine interessante Sache, ist nämlich kein Vertrösten im Sinne auf etwas, was später kommt. Nein, es ist ein Harren, wie es in den alttestamentlichen Texten so schön heißt, ein Begriff, den heute kaum einer mehr kennt. Wenn ich die Konfirmanden frage, was heißt denn Harren, dann erfahre ich ein ganz großes Achselzucken. Das weiß man nicht mehr. Die neuhochdeutsche Sprache erfindet jedes Jahr ein neues englisches Jugendwort. Das können die Älteren dann nicht mehr. Aber Harren, das ist aus der Mode gekommen. Dabei ist es ein ganz wichtiges Wort, denn es ist ein hoffnungsvolles Warten. Harren hat immer eine Perspektive, hat immer ein Ziel, worauf wir warten. Es ist eine zielorientierte Motivation, auch etwas zu tun bis dahin. Es heißt also nicht nur einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, warten heißt die Zeit aushalten. Einfach nur Geduld haben und zu schauen, dass es irgendwas wird. ohne dass man was tut. Nein, harren heißt wirklich, die Zeit auch wartend zu nutzen. Das ist ganz entscheidend. Ich finde das immer spannend, wenn Sie sich diese Katze mal anschauen. Die tut nichts. Die bewegt sich keinen Zentimeter. Nicht nur, weil die Fotografie sich nicht bewegt, ich hätte auch ein Video nehmen können, das wäre genauso gewesen. Diese Katze ist aber in höchster Spannung. In höchster Spannung sind ihre Augen auf ein Ziel gerichtet. Wahrscheinlich eine Maus, die Arme. Denn irgendwann wird die Katze aus dem Warten heraus sich bewegen. Und in dem Moment, wo sie sich bewegt, wird sie sprunghaft nach vorne gehen. Die ganze Spannung spürt man ihr sozusagen ab. Das ist Harren. Nicht übereilt, sondern in Spannung auf das zu schauen, was wir haben, um dann sich auf den Weg zu machen. So sollen wir getröstet werden, in Anführungsstrichen. Der dritte Advent ist also eine Motivation und ein Trost gleichzeitig. Das Thema des dritten Adventes ist der Johannes der Täufer. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, wie er zu seinem Namen kam, was mit seinem Vater passiert ist, wie er als Vorläufer von Jesus Christus die Sache vorbereitet. Das ist Adventszeit. Johannes der Täufer gehört deshalb zentral in die Adventszeit hinein und der dritte Advent ist ihm in besonderer Weise gewidmet. Aber das Spannende ist, der dritte Advent steht unter dem Thema Trost, weil das mittelhochdeutsche Wort Trusten, was daraus hervorgeht, das Stammwort geworden ist für unseren Begriff heute Vertrauen. Trauen und Trusten, Sie merken, wie dicht das beisammen liegt. Und dieses Wort Trusten haben Sie vor allem noch in der englischen Sprache. Dort ist es genau hineingekommen. In God we trust. Auf Gott vertrauen wir. Und dieses Wörtchen, dieses Sätzchen in God we trust steht auf jeder Dollarnote draufgedruckt und auf jeder Münze außen auf den Rand geschrieben. Das ist also ein ganz wichtiges Motto bei allem Kapital und aller Wirtschaftskraft. Ist das den Amerikanern wichtig, dass sie sagen, letztlich haben wir einen Herrn und haben wir einen, auf den wir vertrauen und einen, von dem es herkommt. Vertrauen ist im Griechischen das gleiche Wort wie Glauben. Überall da, wo Glauben steht, kann man Vertrauen einsetzen, wo Vertrauen steht, kann man Glauben einsetzen. Wenn also von Trost die Rede ist, dann ist das nicht nur ein Ei, 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 das wird schon wieder werden, sondern dann ist es die Frage, wo kriegst du deine Kraft her? Worauf vertraust du? Was ist dein Glaube? Was ist die Mitte deines Glaubens? Und diese Gewissheit, die soll gestärkt werden. Sehr schön sagt der Psalm 1 dies ja ganz deutlich. Er sagt uns auf den Kopf zu, dass der, der dem Herrn vertraut, wie einer ist, der gepflanzt ist wie ein Baum an Wasserbächen. Da weiß man, wo die Wurzeln Nahrung herkriegen. Da weiß man, dass man Halt und Stabilität bekommt. Und so ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, das ist das Bild, das der Psalmist weitergibt, damit wir stark werden, damit unsere Kinder stark werden, damit wir miteinander stark sind als Gemeinschaft. Und das ist der eigentliche Sinn von Trost, diese Stärke in Gott wieder festzumachen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir die Adventszeit wirklich gut gestaltet und gut und sinnvoll vorangebracht. In Jesaja 11, dem großen messianischen, vorherschauenden Blick auf die Weihnachtszeit, da heißt es, und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Der Blick auf den Messias, auf den wiederkommenden Herrn, ist also das, was wir in der Adventszeit in besonderer Weise stärken. Harren auf den Herrn. Wir sehen oft nur den gefällten Baum. Wir sehen das Kaputtgegangene. Wir sehen, wie in dieser Welt es drunter und drüber geht. Und gerade viele ältere Menschen sahen, Herr Pfarrer, es hat alles keinen Zweck, es geht sowieso de Bach runter. Ja, So hat man oft den Eindruck, alles geht bergab. Und doch, die Bibel macht uns Mut, nicht nur auf den abgeschlagenen Baumstumpf zu gucken, sondern aus der Wurzel Isais, da wächst etwas. Ein kleiner Reis, es ist ein Reis hervorgegangen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Dünn und klein, verletzlich und zerbrechlich. Und plötzlich sind wir mitten in der Weihnachtsgeschichte. Dieser Jesus kommt nicht als König. Dieser Jesus kommt nicht als Herrscher. Er kommt nicht als Despot mit Militärgewalt. Er kommt nicht aufgerückt und sagt, ich weiß alles. Sondern dieser Messias kommt als Weltenherrscher, ohne dass er all diese Machtpotenziale braucht. Und er ist derjenige, von dem wir schon heute Kraft erfahren dürfen, wenn wir auf ihn harren. Trost, Hoffnung, Harren und Warten, das sind die Texte, das sind die Begriffe, die uns bewegen dürfen. Und daraus ergibt sich dann die ganz praktische Frage, was mache ich mit dem allen jetzt? Wie bereite ich mich nun richtig vor auf Weihnachten? Fängt jetzt die letzte Rennwoche an, um noch die Geschenke zu kriegen? Meine Oma hat es fertiggebracht, meinem Onkel die 32. Krawatte zu schenken. Sehr überraschend. Jedes Jahr ein anderes Muster, aber ansonsten war es ziemlich ähnlich. Und was schenken wir nur Tante Ottilie? Und was kriegen die Kinder und die Enkel? Was tue ich in dieser Zwischenzeit von heute bis zu der Zeit, wenn der Herr uns begegnet oder wir dem Herrn begegnen? Letztlich bleibt es ja egal, ob Jesus zu mir kommt oder ich zu Jesus komme. Wir werden uns eines Tages Auge in Auge treffen, aber was mache ich aus der Zeit dazwischen? Das ist die Adventszeit. Was tröstet andere und mich? Wer ist in dieser Zeit traurig und wie gehe ich mit diesen Menschen um? Wie ermutigen wir uns gegenseitig in der Gemeinde, im Dorf, in unserer Verwandtschaft, am Arbeitsplatz und wo auch immer? Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 4 bis 13. Und sie weisen uns ein, wie dieser Trost ganz praktisch aussehen kann. Ich lese uns, was der Apostel Paulus dort der Gemeinde in Rom mitgeteilt hat. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht im Psalm 18, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es in 5. Mose 32, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum im Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Soweit die Worte des Apostel Paulus. Und die zeigen uns, dass Trost nicht etwas ist, was in einem 10-Liter-Eimer einfach vom Himmel fällt, uns spontan übergießt und sofort funktioniert, sondern Trost entwickelt sich. Trost ist ein Prozess, der in unseren Lebensalltag hineinfließen muss. Trost ist etwas, was ganz klein anfängt und dann wächst. Trost, Vertrauen, Glauben, warten können, sind lebenslange Lernprozesse. Wann sind wir also fertig mit Trösten? Wenn der Herr wiederkommt. Nicht früher und nicht später. Und deshalb dürfen wir harren. Sie merken, es schließt sich der Kreis. Deshalb brauchen wir viel Geduld. Müssen wir warten? Gilt es, die Zeit auszunutzen und Stück für Stück zu lernen, wie man damit umgeht? Und der Apostel Paulus sagt den Römern ganz klar, es ist ein Prozess, der mit verschiedenen Dingen beginnt. Die Heilige Schrift, die Texte der Bibel, die Dogmatik, die Lehre von Jesus, die Lehre von Gott und alle diese ganzen Dinge sind wichtig. Die Lehre ist die Grundlage. Aber wozu? Nicht, dass wir unsere Bibellese halten, um dann am nächsten Tag einen Haken dran zu machen und gesagt, haben wir durchgeführt. Und damit ist es fertig. Sondern es ist die Grundlage, dass jetzt was passiert. Damit wir durch Geduld und Trost der Schrift, das heißt aus dieser Schriftlesung heraus, erwächst uns Geduld und Trost. Wozu? Hoffnung zu haben. Das ist die Aufgabe. Und diese Hoffnung, die haben wir innerlich, aber auch äußerlich. Die dürfen wir als innere Gewissheit haben, aber auch als Engagement und Motivation nach außen hin, um aktiv zu werden. Das ist das Entscheidende. Merken Sie den Prozess? Harren heißt also nicht hinsitzen und abwarten, sondern harren bedeutet aus der Heiligen Schrift heraus Geduld und Trost zur eigenen Erbauung zu gewinnen, um dann hinauszugehen und diese Hoffnung weiterzutragen. Und so schauen wir drauf, wie Paulus das nun der Gemeinde in Rom versucht zu erklären. Er sagt als erstes, der Gott aber der Hoffnung gebe euch. Das heißt, das können wir nicht machen, sondern Gott gibt es uns. Und das ist schon mal etwas ganz Wichtiges. Gott beschenkt uns unendlich viel. Gott ist so großzügig. Das haben wir gar nicht verdient. Wir meinen immer, aber Herr, ich bin doch so fromm, jetzt müsste ich doch froh und glücklich sein. Herr, du beschenkst mich mit Essen und Geld und allem drumherum, jetzt müsste ich doch himmelhoch jauchzend sein. Nein, das hat gar nichts miteinander zu tun. Gott beschenkt uns, das müssen wir aber auch erst langsam, aber sicher erkennen. Das ist nicht machbar, dieser Trost. Der ist auch nicht käuflich, den kann ich nicht irgendwo bestellen. Und dann wird er mir dank eines Computerprogramms und einer App frei Haus geliefert. Nein, es ist Gnade, unverdient. Es ist von Gott geschenkt. Es ist aber erbittbar. Das heißt, ich darf darum bitten, dass Gott mir dieses Geschenk gibt und ich darf darum bitten, dass Gott mir zeigt, dass dieses Geschenk auch bei mir ankommt. Denn manchmal haben wir eine ganze Reihe Geschenke, die wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Und das Entscheidende ist, die Geschenke zu entdecken und Gott Danke dafür zu sagen. Ein zweites, der Gott der Geduld und des Trostes. Gott selber zeigt uns, was Geduld und Trost ist, weil er der Herr auch über Geduld und Trost ist. Was meinen Sie, wie viel Geduld Gott haben muss? Mit Ihnen, mit mir, mit unserer Gemeinde, mit unserem Dorf, mit unserem Land, mit unserer Welt, mit der ganzen Schöpfung. Unendlich viel Geduld, weil alles ganz anders kommt, wie er das eigentlich gerne wollte und weil die Menschheit und dieser Planet anders reagiert, wie es Gott eigentlich in der Schöpfung ausgemacht hat. Und gleichzeitig ist es aber auch ein ganz großer Trost, den Gott immer wieder gibt. Er lässt einen kaputten Baumstumpf nicht absterben, sondern da ist Leben drin. Da wächst etwas Neues heraus. Und aus dieser Wurzel kommt etwas. Das ist unser Trost. Nicht die großen Dinge sind das, worüber wir jubeln, sondern, liebe Geschwister, ich lade Sie herzlich dazu ein, machen Sie die Augen auf, nehmen Sie eine Lupe, gucken Sie in die Kleinigkeiten rein. Und dann lernen Sie wieder zu staunen, was Gott alles tut. Das ist das Entscheidende. Sich zu sorgen ändert nichts, sagte mal einer so schön, aber Gott zu vertrauen ändert alles. Es ändert die Perspektive, es ändert die Motivation und dadurch ändert es uns. Ein dritter Gedanke, dass ihr einträchtig gesinnt seid. nicht zwieträchtig, Zwiespalt säend, nicht niederträchtig, wo der andere runtergemacht wird, sondern einträchtig, das heißt die Absicht, gemeinsam etwas zu machen. Das ist das Entscheidende. Im Lateinischen heißt das Concordia. Das heißt eigentlich mit gemeinsamem Herzen. Cors steckt da drin. Das Herz. Eines Herzens sein. Das ist Concordia. Und wenn Sie diesen Römertext einmal genau anschauen, dann ist er fast identisch mit Philipper 2, dem berühmten Christushymnus. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus gesinnt war. Das ist die Eintracht, von der der Apostel Paulus spricht und die uns bewegen darf und die uns wichtig sein darf. Also Adventszeit, richtig verstanden heißt, sucht diese Einherzigkeit, das in einem Herzen zu sein. Überwindet das, was spaltet, überwindet das, was Machtstrukturen hat und wo man meint, ich hab doch aber Recht. Hab Recht. Behalte auch das Recht, aber trotzdem lass den anderen auch leben und schenke ihm die Chance, mit dir Gemeinsamkeit zu haben. Das wäre ein Stück Adventszeit. Einträchtig sein, der dritte Gedanke. Und nun der Folge, der vierte, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Der Apostel Paulus sagt, die Einmütigkeit ist ja kein Selbstzweck, sondern die Einmütigkeit macht euch stark. Gemeinsam könnt ihr mehr ausrichten. Man kann alleine sehr gut fromm sein. Mit zweien, dreien fängt es an, schon ein bisschen schwieriger zu werden. Aber mit fünfen oder achten zusammen kann man anfangen, eine Gemeinde zu gründen. Und mit mehreren Gemeinden zusammen als Verband oder als Kirchenkonstruktion oder wie immer man das will, kann man noch stärker sein. Je mehr Menschen wir gewinnen an dieser Einmütigkeit, desto mehr können wir Gott loben und gemeinsam stark sein, weil wir mit einem Munde auch gemeinsame Ziele verfolgen können. Wir können Gott loben und damit ein Zeugnis für andere Menschen sein und können so den Vater unseres Herrn Jesus Christus groß machen. Ob das nun geschieht in einem Gesangschor, der einmütig, weil der Dirigent den Takt vorgibt, die gemeinsame Musik macht, oder ob das ein Posaunenchor ist, der nicht ein einziges Wort spricht, aber trotzdem ein Stück der Harmonie, und Musik ist eine Sprache Gottes, in der Harmonie weitergibt, oder ob es die Gebetsgemeinschaft ist, in der wir einmütig Gott die Ehre geben. Es gibt viele Formen der Einmütigkeit und des Gemeinsamen. Schauen wir, was Gott uns vor die Füße legt und wo wir gebraucht werden, wo wir mitmachen dürfen. Der fünfte Gedanke, den Paulus weitergibt, wie Trost wachsen kann, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Ich habe oft genug dieses Wort gehört bei Trauungen, bei Eheschließungen. Klingt gut, aber das ist gar nicht für die Ehe alleine gedacht, sondern das ist ein Wort für die Gemeinde, für die Geschwister untereinander. Nehmt einander an, darum, das ist die Konsequenz daraus, aus der Einmütigkeit, aus der Hoffnung, aus dem Warten, aus dem Trost heraus, wächst das. Merken Sie, wie das ein Prozess ist, den man immer wieder neu anschubsen muss? Darum nehmt einander an, wie Christus doch auch dich und mich angenommen hat, zu Gottes Ehre. Das heißt, egal, ob mir die Menschen passen oder nicht, egal, ob sie mir sympathisch sind oder nicht. Ich bin sehr dankbar, dass wir in den Gemeinden uns nicht als Freunde oder Freundin ansprechen, sondern dass wir uns ansprechen als Schwester oder Bruder. Konnten Sie sich Ihre Geschwister aussuchen? Ich mir meine nicht. Und das ist es. Geschwister hat man. So, und da muss man mit denen zurechtkommen, ob es einem passt oder nicht. Und jetzt liegt es an einem selber, wie Familie gestaltet wird. Ob man über seinen Schatten springt und sagt, du bist so ganz anders wie ich. Aber trotzdem lass uns miteinander reden. Trotzdem lass uns einen guten Kontakt haben. Trotzdem interessiert es mich, wie es dir geht. Trotzdem will ich dir sagen, wenn ich dich unterstützen kann, wenn ich dir helfen kann, will ich da sein. Das ist doch das, was Geschwister ausmacht. Und genau das ist es, was auch der Apostel Paulus uns ermutigend sagt. Trost heißt, sich untereinander zu tragen. Trost heißt, diese praktizierte Nächstenliebe nicht nur zu fordern für irgendwelche anderen Menschen, sondern das heißt, fangt in eurer Gemeinde an, Gemeinschaft in Christus zu pflegen und dann gemeinsam hinauszugehen und die Aufgaben zu übernehmen. Jung und alt, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, vollkommen egal. Jeder kann etwas dazu beitragen. Ein sechster Schritt: Christus bestätigt die Verheißungen. Im Alten Testament bis zum Ende des Neuen Testamentes. Der Apostel Paulus sagt, Christus selber ist ein Diener der Beschneidung geworden, weil Gott seine Verheißungen dem Volk Israel gegeben hat. Und das fing mit Abraham an. Also hat Gott seinen Messias in die Linie des Abraham hineingesetzt, damit Gottes Wort wahrhaftig wird, damit die Verheißungen bestätigt werden, die den Vätern gegeben sind. Es soll im Alten Testament etwa 630 Verheißungen geben auf den Messias hin. 630 Verheißungen, wovon 450 bereits erfüllt sein sollen. Die anderen sind alle für den jüngsten Tag angesagt, die kommen noch. Da können wir noch nicht sagen, ob die erfüllt werden. Aber es gibt keine der Verheißungen, die angekündigt wurden für die jetzige Zeit, die nicht auch schon umgesetzt sind. Und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr das in der Gemeinde, in eurer Gewissheit als Trost weitergibt, dass Gott zu seinem Wort steht, dass sein Wort wahrhaftig ist, dass sein Wort auch die Zukunft wahrhaftig anspricht, dann werdet ihr erleben, dass dieser Trost auch euch trägt. Was tröstet also wirklich? In einem siebten Schritt sagt er, darum will ich dich loben. Der Apostel Paulus sagt, das kann uns eigentlich nur in das Loben bringen. Und deshalb dürfen wir sehr dankbar sein, dass die meisten Advents- und Weihnachtslieder eigentlich Lob- und Danklieder sind. Und wir kommen zu Jesus und sagen, Herr, mehr habe ich nicht, nur mein Herz. Und Jesus antwortet uns, mehr will ich auch gar nicht. Mehr braucht Gott nicht. Gott sammelt keine Leistungen von uns, keine Geldbeträge oder keine Stundenkontingente. Es gibt so manches Mal ein Missverständnis im Glauben. Ich bin einmal ins Krankenhaus gebeten worden zu einer Patientin, der es sehr schlecht ging. Die Schwestern baten darum, dass ich doch mal mit der Patientin spreche, weil sie so einen depressiven Zustand hätte. Ich ging zu der Patientin und sagte, guten Tag, ich bin Pfarrer Eberhard Hoppe. Ich habe gehört, dass Sie sehr traurig sind. Wollen Sie mir erzählen, warum Sie traurig sind? Und da sagte sie, ich bin auf Gott sauer. Dann habe ich tief durchgeatmet und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich gratuliere Ihnen, dass Sie so offen und ehrlich sind, und das einfach mal so rausschmeißen. Auf Gott sauer sein, das darf man. Aber mich würde jetzt interessieren, warum Sie auf Gott sauer sind. Und dann sagt sie, ich bin vor 3 Tagen aus dem Bus ausgestiegen und auf die Bordsteinkante aufgetreten und weggeknickt und habe mein ganzes Bein zertrümmert. Und jetzt liege ich hier und kann nicht mehr laufen. Und das, obwohl ich seit 31 Jahren jeden Sonntag im Gottesdienst war. Warum hat Gott mich nicht davor bewahrt? Und da habe ich gesagt, wenn Sie so denken, kann ich verstehen, dass Sie sauer sind. Aber Gott will doch nicht unsere Gottesdienste abzählen. Ist doch keine Krämerseele. Natürlich ist es ein Privileg, dass wir einen Gottesdienst haben. Aber Gottesdienst heißt nicht, ich tue Gott einen Dienst, sondern umgekehrt, Gott tut uns einen Dienst. Und wenn du zu Hause bleibst und wenn dich nicht der Gottesdienst interessiert, dann lehnst du Gottesdienst an dir ab. Aber das musst du mit dir ausmachen. Da ist Gott nicht sauer drüber, weil du den Punkt nicht abgeholt hast. Gott will von uns gar keine Leistungen. Und ich konnte mit dieser Frau dann ein Stückchen daran arbeiten, dass Gott sie sehr wohl bewahrt hat. Es hätte noch viel Schlimmeres passieren können. So, das war die eine Perspektive. Und die andere Perspektive, sie wird ja auch vielleicht wieder gesund. Und die dritte Perspektive, vielleicht lernt sie über diese Erkrankung ein neues Denken, was Gott eigentlich in unserem Leben tut. Denn wenn sie seit 31 Jahren sammelt, dann hat sie 31 Jahre eigentlich auch versäumt, ein bisschen was für andere zu tun, ein bisschen im Glauben zu wachsen und so weiter und so fort. Aber es ist für Gott kein unmögliches Ding, auch da noch zu arbeiten. Freut euch daran, was Gott tut. Lobt den Herrn. Das ist das, was uns Trost gibt und was uns weiterführt. Und deshalb, die Wurzel unserer Freude ist die Wurzel Isais. Das heißt, Gott fängt ganz vorne an, bei dem Königshaus David. Bei Abraham hat er die Verheißung gegeben für das ganze Volk Israel. Und in David hat er die Verheißung gegeben, dass aus diesem Königshaus eines Tages der König der Welt kommt, wie wir vorhin auch gesungen haben in einem Lied. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und er wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Das ist unser Trost und unsere Perspektive. Und damit kommen wir zum neunten und letzten Punkt. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden. Im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott beschenkt uns in dem Moment, wo wir diesen Trost erleben, beschenkt uns mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Und da können wir Dinge plötzlich tun, die wir uns vielleicht selber gar nicht zugetraut haben. Da öffnen wir uns für Aufgaben und für Engagement an Stellen, wo wir vielleicht früher gar keinen Blick dafür hatten. Da übernehmen wir Aufgaben in der Gemeinde und wachsen daran. Das ist Trost. Ich denke, dass der Apostel Paulus das sehr schön formuliert hat, dass die Adventszeit nicht nur eine Vorbereitungszeit ist, die hoffentlich bald rum ist, sondern dass die Adventszeit uns jedes Jahr darauf aufmerksam macht, dass dieser Trost wachsen darf und dass deshalb der Gott des Friedens euch erfülle. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Gott segne Sie dabei. Amen.